Guten Morgen, guten Abend oder einfach nur Hallo. Willkommen zum Island Podcast. Die allererste Episode, zumindest so halb. Die erste Episode habe ich mit Nana aufgenommen, die ist aber in Englisch und ich wollte gerne auf Deutsch anfangen. Deshalb kommt heute eine andere Episode als erstes. Ich wollte nur ganz kurz vorher so ein bisschen eine Intro machen, ein bisschen was dazu erzählen, was man hier von dem Podcast erwarten kann, wie das Ganze weitergeht. Ich möchte gerne so alle 2 Wochen, wenn das funktioniert, mit interessanten Leuten sprechen, die in Island waren, in Island leben, nach Island wollen oder irgendetwas Spannendes über Island zu berichten haben. Ich finde das Format einfach sehr spannend, weil ich vor einigen Wochen bei Sebastian Canavés von Off the Path zu Gast war in einem Podcast und fand das einfach eine sehr angenehme Sache. Hab danach selber angefangen, Podcasts zu hören und hab dann irgendwann gesagt, das kann man ja einfach mal probieren. Vielleicht finden die Leser das interessant. Vielleicht kommt es gut an, vielleicht aber auch nicht. Von daher ist das so ein Experiment jetzt und wir schauen einfach mal, wo das hinläuft. Die Podcasts werden mal in Deutsch, mal in Englisch aufgenommen. Ich denke, es ist schon so, dass die meisten Leser wahrscheinlich sehr gut Englisch können. Von daher würde ich mich aber entsprechend über euer Feedback natürlich freuen. Also wenn ihr sagt, hey, Englisch, können wir nichts mit anfangen, das hilft uns nicht weiter oder das wollen wir uns einfach nicht anhören, dann werde ich mich auf eher deutsche Gäste konzentrieren oder vielleicht versuchen, das mit Untertiteln oder wie auch immer zu machen. Also euer Feedback ist immer sehr willkommen. Ihr könnt mir das in die Kommentare schreiben oder per E-Mail schicken oder bei Facebook oder auf welchem Kanal auch immer ihr euch wohlfühlt, mit mir zu kommunizieren. Genau, in dieser Folge legen wir los mit Inka Schall. Die betreibt das Blog Blickgewinkelt, auf dem ich mich in den letzten Tagen sehr viel herumgetrieben habe, weil ich mich gerade auf eine Islandreise vorbereite und zum ersten Mal mit einer einigermaßen ordentlichen Kamera hochfliege. Und Inka hat unfassbar gute Tipps zum Fotografieren von Nordlichtern, Fotografieren in Schnee- bzw. Winterlandschaften. Und das ist auch so ein bisschen ihr Spezialgebiet. Inka liebt polare Gebiete, wie sie selber sagt. Dazu zählt Island. Dazu gehört dann aber im Grunde alles, was nah an den Polkappen ist. Also auch Grönland und auch die Antarktis oder die Arktis. Ich vertue mich da ehrlich gesagt immer. Man möge mir das jetzt verzeihen. Auf jeden Fall überall, wo Schnee liegt. Wir haben in dem Podcast wirklich viel gelacht. Das war ein ganz tolles Gespräch. Vielen Dank nochmal an Inka an dieser Stelle. Und ja, hört einfach mal selber rein und denkt, wie gesagt, dran, gebt mir bitte Feedback, damit ich das Ganze so gut wie möglich für euch gestalten kann. Viel Spaß!
Guten Morgen, Inka.
Guten Morgen, Marc. Freut
Hallo.
mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist, dass wir den Podcast hier zusammen aufnehmen können. Du bist die erste Deutsche, mein erster deutscher Gast im Podcast. Ich habe letzte Woche mit Nana den Podcast aufgenommen, der ist dann aber auf Englisch.
Ah, okay.
Genau, aber jetzt freue ich mich, dass insbesondere die deutschen Zuhörer dann auch nicht im Kopf die ganze Zeit übersetzen müssen.
Ja, ich könnte auch nicht so gut auf Englisch reden. Mein Englisch ist tatsächlich erstaunlich peinlich, finde ich immer.
Okay, aber also ich glaube, einige Leser und Zuhörer von mir kennen dein Blog mit Sicherheit auch, aber vielleicht magst du dich trotzdem kurz vorstellen. Wer bist du und was machst du?
Also ich bin Inka, schreibe seit einigen Jahren das Blog Blickgewinkelt oder den Blog. Oh, ich finde es immer noch schwierig zu entscheiden. Und also ich arbeite noch mehr oder weniger normal. Ich habe ziemlich downgeschiftet, habe jetzt eigentlich nur noch eine Teilzeitstelle, um tatsächlich mich vor allen Dingen ums Blog zu kümmern, die andere Hälfte der Woche. Bin technische Redakteurin und liebe vor allen Dingen polare Gebiete. Also auch Berlin-Brandenburg ist schon auch ein großes Faible, weil ich es mag vor der Haustür und weil ich auch nicht ständig wegreisen möchte. Es hat auch mit Nachhaltigkeit zu tun. Ich darf jetzt nicht erzählen, ich bin nachhaltig, bin ich überhaupt nicht, aber ich versuche mich zu bessern. Und ansonsten liebe ich tatsächlich die polaren Gebiete und so und die Kälte und so. Und den Schnee und das Eis.
Ja, ich war jetzt drauf und dran zu sagen, dass Berlin ja tatsächlich gerade im Moment auch fast ein polares Gebiet ist.
Boah, total übertrieben. Du hast es dann eigentlich nicht so mit der Kälte, oder?
Doch, doch, eigentlich schon. Also ich bin überhaupt kein Sonnenanbieter, Anbeter, und auch kein Anbieter. Ich habe nur, vielleicht so als Background, ich habe heute Nacht irgendwie bei offenem Fenster geschlafen und das war too much. Also
Echt, oh, ich
da.
mag das total. Also ich mag wirklich diese Kälte. Ich mag mich in das, also auch so bei Kälte im Schlafsack und so. Wir fahren übrigens in, ich glaube, knapp 2 Wochen, 1,5 Wochen, sind wir nochmal auf einem Floß, auf dem Havelfloß. Und da freue ich mich schon drauf. Ich weiß, der Mann wird wahrscheinlich auch die Krise kriegen, weil es viel zu kalt ist. Ich finde das total schön. Morgens dann aufstehen, am besten bei so einem Wetter, Sonne, knackige Kälte, Nebel überall. Oh, schön.
Also ich kann es total genießen, wenn es kalt ist, aber dann muss es danach auch irgendwann warm werden, was in Island ja immer ganz gut funktioniert mit heißen Quellen und Hotpots und Whirlpools und so weiter.
Jetzt muss ich
Das
was
mag ich
ganz
gerne.
peinlich gestehen. Gleich am Anfang, dann haben wir es hinter uns, bevor das nachher aufkommt. Ich mag das kaum sagen, ich war in Island noch in keinem Hotpot.
Weil du es nicht magst oder weil es sich einfach noch nicht ergeben hat?
Weil es sich nicht ergeben hat. Ich kriege echt die Krise. Bin bisher, wenn ich da war, hatten wir irgendwie entweder ein straffes Programm. Ich war vor allen Dingen auch immer mit mehreren da, damit es eben günstiger wird. Und dann muss man so Kompromisse machen und dann hat sich das nie ergeben. Also ich war zwar in Mývatn, in dem Bad, aber das ist noch extra beheizt. Ich finde, das zählt nicht. Also deswegen in so einem richtigen natürlichen Hotpot war ich noch nicht. Und ich hoffe, ich krieg's diesmal hin.
Ach, schau an, das wusste ich gar nicht, dass Mühlwatten quasi nochmal extra beheizt wird.
Also ich bin ziemlich sicher, dass das so war. Ich habe jetzt gerade selber beim Reden überlegt, aber ich meine ja, weil das ist so ein komplett künstlich angelegtes Ding. Also da, wo ich jedenfalls drin war, Mývatn ist ja eine größere Gegend. Das ist das Mývatn Nature Bath. Und
Ja.
da meine ich, haben sie noch irgendwie, also leiten das zumindest künstlich da irgendwie hin und so. Es ist ja auch nicht so schön wie die Blaue Lagune. Aber gut, trotzdem ganz nett, aber das war jedenfalls das Einzige und irgendwie, das sieht aus wie ein ganz normales Schwimmbad sozusagen. Das hat jetzt nicht diesen Hotpot-Charakter, finde ich.
Ja, das stimmt. Also da war ich 2013 und ich war aber auch nur ganz kurz da. Also ich habe mich dann tatsächlich gar nicht so wirklich mit dem, also mit diesem Nature Bath beschäftigen können, weil ich da quasi ja fast schon auf Durchreise war. Aber es ist tatsächlich ja auch in der Blauen Lagune so, dass dass das heiße Wasser quasi zugeleitet wird. Also das ist ganz selten so, dass die heißen Quellen sich dadurch ergeben, dass sie ne, dass das Wasser quasi direkt
Ach
in
so,
das
ich habe
Gewässer
gedacht, das wäre bei
einfließt.
der Blauen Lagune so. Also siehst du mal, da hast du mir was gezeigt. Ich war
Nee,
nämlich
also
nicht
die
in der Blauen
blaue.
Lagune, weil es mir zu teuer war, ganz einfach. Ich fand die Preise ein bisschen unverschämt.
Ja, genau, aber die Blaue Lagune ist zum Beispiel komplett künstlich. Also die hat überhaupt nicht natürlich, also was heißt nichts Natürliches? Also das diese Silikate und so weiter, die da im Wasser sind, die kommen natürlich, die werden jetzt nicht zusätzlich da eingeführt oder so, aber das ist im Grunde das Überbleibsel von dem nahegelegenen Energiekraftwerk.
Genau, ja, stimmt. Das ist auch wahr. Es kann sogar, okay, wenn man es sich so überlegt, dann ist es vielleicht das Gleiche. Okay, dann kann ich sagen, in einem war ich vielleicht schon. Aber ich habe halt nicht dieses coole von Hotpot zu Hotpot Jumping gemacht. Das wird auch dieses Mal, glaube ich, nicht stattfinden, weil wir einfach ein zu straffes Programm haben. Mal wieder. Aber ich hoffe, ich kann mal so richtig mit Mütze im Winter und so im Hotpot sitzen.
Also was ich sehr empfehlen kann, was für mich der schönste Hotpot-Besuch war, war das Reykjadalur, dieses ja, Rauchtal übersetzt sich das ja. Und da hast du quasi einen hydrothermal beheizten Fluss.
Oh ja, das ist geil. Das ist schön. In sowas war ich in Bolivien mal. Das ist natürlich noch hübscher, als nur in so einem Pott zu sitzen.
Und es ist halt auch ganz spannend, weil du ja, also der Fluss selber ist eisekalt und da kommen halt an manchen Stellen einfach das heiße Wasser fließt dann mit ein und mischt sich durch. Und dann hast du ab und zu mal wird es kalt und ab und zu mal wird es ziemlich heiß und dann hüpfen die Leute auch mal kurz rauf und ist echt lustig, eine
Ah,
gute Sache.
witzig. Sowas gibt es übrigens in der Antarktis auch. Ist total
Ernsthaft?
krass. Ja, also es gibt in der Antarktis einen Vulkan, der ist erloschen, aber da gibt es dann immer noch irgendwelche Aktivitäten. Gott, ich habe das vergessen. Ich wollte da auch drüber schreiben. Immer wenn ich drüber schreibe, vergesse ich so eine Sachen dann nicht mehr. Aber also jedenfalls ist man dann in diesem großen Krater drin und läuft an der Seite so lang. Das ist auch ein schwarzer Strand. Also es hat so ein bisschen was von Big. Und dann raucht es da eben auch. Und dann kannst du dich da quasi in dieses Wasser legen, musst nur die Füße ein bisschen anziehen. Mich hat gerade der Mann ein bisschen verwirrt, der mir hier zuwinkt und Tschüss sagt. Jedenfalls, ja, also an den Füßen ist es eben eisekalt, weil es ist antarktisches Wasser. Und ansonsten vorne ist es dann teilweise so heiß, dass man dann eben auch aufpassen muss, nicht gekocht zu werden. Also das ist total witzig. Und das mitten in der Antarktis mit Schnee drumherum und so. Schon
Ja,
krass.
mega spannend. Du warst jetzt schon mehrfach in der Antarktis, richtig?
Zweimal war ich da. Ja.
Wahnsinn. Und wie vergleicht sich das zu Island zum Beispiel? Also kann man sich das ähnlich vorstellen oder ist das nochmal eine ganz andere Nummer?
Ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ich denke, einmal psychologisch auf jeden Fall. Ich glaube, das macht sehr, sehr viel aus. Denn das Schöne ist ja, dass man, gut, man kann auch in die Antarktis fliegen. Das wäre jetzt natürlich noch umweltseuischer. Ganz kurz übrigens, die Schiffe, die in die Antarktis fahren, sind die saubersten Schiffe, die sich auf unseren Meeren rumtreiben. Damit kann man es ein bisschen schönreden, dass man dahin fährt. Ja, und ansonsten ist man auf diesen Schiffen 1,5 Tage und merkt also, okay, ich bin jetzt wirklich weit weg vom Schuss von der restlichen Welt. Und dadurch, glaube ich, sieht man das auch mit völlig anderen Augen. Und dann ist die Antarktis ist eben wirklich Schnee und Eis und natürlich auch ein bisschen Stein und so, das stimmt schon. Aber Island besteht dann ja schon auch viel aus Erde und so. Also das ist schon nochmal ganz anders. Also ich finde den Vergleich jetzt auch, also Island, das ist ja eh Island-Grönland, finde ich immer so lustig. Grönland, das Grönland, aber Grönland ist ja schon auch nochmal viel mehr Eis. Island könnte ein bisschen mehr Eis vertragen für meinen persönlichen Geschmack. Aber ja, die Antarktis ist da schon einfach wirklich krass. Und ich kenne auch niemanden, den das nicht total geflasht hat. Das ist auch das Tolle an so einer Reise, an so einer Schiffsfahrt, die man ja eigentlich immer machen muss, typischerweise. Die Leute sind eigentlich alle glücklich. Also man ist da auf so einem Schiff drauf und da laufen lauter glückshormongeschwängerte Leute rum. Ist ziemlich lustig.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So das Gefühl hatte ich beim Whale-Watching damals in Húsavík und da waren auch, hatten alle immer so ein Lächeln auf dem Gesicht und
Ja, genau.
das stelle ich mir
Genau
jetzt
so
gerade
sehe ich.
ungefähr so vor.
Ja, das trifft ziemlich gut.
Das heißt, du bist ganz offensichtlich vollkommen fasziniert von kalten arktischen, polaren Orten.
Auf
Was
jeden
macht es
Fall.
denn für dich aus? Also, was ist das Besondere da?
Das ist echt die schwierigste Frage, die mir immer gestellt wird. Ich habe auch noch keinen Clou so richtig gefunden. Ich bin ja gerade am E-Book schreiben und versuche das zusammenzufassen, weil mir die Frage immer gestellt wird. Ich glaube, das sind schon mehrere Dinge auf einmal. Also einmal mag ich definitiv reduzierte Landschaften. Ich stehe auch auf Wüste zum Beispiel. Also ich glaube, dieses ganze bunte und auch überladene heutzutage, wenn man in der Stadt wohnt und stressige und so, da suche ich das Weite. Ich bin eben auch gerne auf dem Land und so. Und in diesen polaren Gebieten ist das auch noch so schön farbreduziert. Ich mochte auch schon immer Graufarben, so diese Grauabstufung, das finde ich total schön. Ich finde Eis super schön, also wirklich Eis selber in allen Farben und Formen. Das ist einfach irgendwie schon ja was Besonderes. Das Licht, den es ausstrahlt, das Licht ist natürlich sowieso in den polaren Gebieten ein bisschen anders, weil es ja nicht so extrem ist, nicht so heftig, häufig so ein ganz sanftes Licht ist und sich auch ständig unterscheidet. Ja, und dann glaube ich, dieses Gefühl, am Ende der Welt zu sein oder so, das macht es irgendwie schon auch aus. Und dass es was ganz anderes ist, vielleicht auch.
Das
Ja,
kann ich gut nachvollziehen.
und Kälte. Irgendwie tatsächlich mag ich Kälte. Also allein dieses, wenn ich meinen Atem sehe, macht mich das ein bisschen glücklich. Keine Ahnung, habe ich vielleicht einfach einen Knall.
Nee, also ich kann das gut nachvollziehen, mir geht es ähnlich. Ich glaube, so die schönsten Erlebnisse, die ich auf Island hatte, waren, wenn es besonders kalt war und wenn möglichst viel Schnee lag und ja, wenn vielleicht auch so ein bisschen das Klischee von Island einfach so komplett erfüllt ist.
Ja, kann ich verstehen. Also ich war einmal im Sommer da und eigentlich wollte ich auch noch mal im Sommer hin. Ich habe auch jetzt so ein bisschen angedacht, mit einer anderen nächstes Jahr im Sommer hinzufahren und dann zelten zu gehen. Aber irgendwie zieht es mich eben immer im Winter auch hin. Also das Problem ist im Winter natürlich, dass man viele Sachen eben nicht sehen kann. Ich war zum Beispiel noch nicht im Hochland, im Innern. Hat sich nicht ergeben, als wir da waren im Mai, Juni, war es einfach noch gesperrt. Es war ja auch die letzten Jahre so, soweit ich mitbekommen habe. Da muss man schon im August fahren, dann ist man aber in der Hochtouristenzeit da. Ist vielleicht so mittelmäßig, aber ich mag auch lieber den Winter, finde ich toll. Und Polarlichter und so, das ist natürlich dann noch mal sowieso ganz klasse. Hast du
Ich wollte, weil du
Polarlichter da
eben auch
gesehen
so.
eigentlich?
Ja, also ich habe sie nicht so oft gesehen, wie man jetzt denken würde, aber ich habe ja 3 Monate in Island gelebt,
Ja.
2015, und habe in den gesamten 3 Monaten, naja, sagen wir mal so 5, 6 Mal, habe ich sie gesehen.
What? Echt so wenig? Krass.
Genau, also. Und das war ganz lustig. Eine Bekannte hat mich dann damals besucht und die war eine Woche da. Und in dieser einen Woche war auch schon vorausgesagt, dass die Nordlichtaktivität nicht so hoch sein wird. Und ich habe dann auch zu ihr gesagt: Ne, mach dir bitte keine großen Hoffnungen. Ne? Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du welche siehst. Und dann hat sie tatsächlich, ich glaube, 2 Mal in der Woche hat sie irgendwie Nordlichter sehen können. Und
Okay, ich
dann habe
sag
ich
dir
ganz
jetzt
oft
gar nicht, wie
irgendwie
das bei
Leser
mir.
im. Bitte?
Ich sag dir jetzt lieber nicht, wie es bei mir war.
Ja, also ich habe ganz oft Leser im Blog, die dann sagen, ja, ich bin für so ein Stopover da, also irgendwie 2 Nächte, sehe ich denn dann die Nordlichter? Und ich sage dann immer so, naja, also die Chancen sind relativ gering und bisher kamen bei allen irgendwie zurück, so ja, wir hatten mega Nordlichter und ich denke mir dann immer so, okay, also irgendwas hast du falsch gemacht.
Weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an den Torres del Paine in Chile. Den bin ich komplett gelaufen. Das machen nur relativ wenige. Die meisten fahren da entweder für einen Tag hin oder machen in 3 Tagen so eine W-Runde. Und ich bin 8 Tage lang komplett einmal um diese Torresberge rumgelaufen und habe die Torres nicht einmal gesehen. Und andere Leute fahren da irgendwie für 3 Stunden hin, kommen mit den Mega-Fotoaufnahmen zurück. Weil ich war im März in Island. Gut, März ist natürlich auch echt ein dankbarer Monat dafür. Das Krasse war, wir sind auch noch zwischen, das war so ein Jahr, wo ganz krasse Schneestürme die ganze Zeit herrschten und wir hatten so ein Glück mit unserem Zeitfenster. Wir sind, das war ein bisschen beknackt, wir sind einfach spontan dahin gereist, um die Sonnenfinsternis da zu beobachten, die ich total langweilig fand. Aber egal, also wir haben es einfach gemacht. Und in diesen 5 Nächten haben wir 4-mal Polarlichter gesehen. Tut mir
War
riesen
das?
Leid zu sagen.
Das muss ja dann auch 2015 gewesen sein.
Ja, kommt hin.
Ja, muss ja, weil also die Sonnenfinsternis habe ich auch da oben gesehen und das war auch in der Zeit, wo ich da gearbeitet habe.
Ah, okay. Ach so, dann waren wir
Ach,
gleichzeitig
lustig.
da. Ja.
Also in dem Jahr waren ganz viele Leute da oben, also quasi auch Reiseblogger Meetup über den März dann verteilt war das.
Ja. Ach, das ist
Denn
ja witzig.
die Mandy von Go Girl Run war zum Beispiel auch da, die habe ich dann getroffen. Ja, lustig.
Ich erinnere mich, die hat dieses Games of Thrones Ding geschrieben dann.
Ganz genau,
Ja,
ja.
stimmt.
Und also so richtig spannend fand ich dann, ich habe am Sonntag gesehen Under an Arctic Sky, den Film von Chris Burkhardt.
Der war bestimmt
Und
toll, oder?
der war unfassbar gut, dieser Film. Also kann ich wirklich jedem sehr ans Herz legen. Der kommt demnächst sogar auf Netflix und Amazon.
Cool. Oh, perfekt, dann schaue ich mir den
Und
auch nochmal an.
der hat dann erzählt, dass er, also sie sind hoch in die Westfjorde und da sind die dann in einem Schneesturm stecken geblieben. Und dann bin ich nachher noch kurz zu ihm hin und wir haben uns noch unterhalten und dann meinte ich so, sag mal, kann das sein, dass das im Frühjahr 2015 war? Er sagte, ja, genau. Und dann haben wir uns zusammen die Karte angeguckt und haben rausgefunden, dass wir quasi auf gegenüberliegenden Seiten vom Fjord im Schneesturm feststeckten, also Luftlinien Kilometer voneinander entfernt.
Echt?
Ja.
Wie geil ist das denn? Das ist ja
Ja,
cool.
total lustig.
Das war dann
Gut, er allerdings.
wahrscheinlich direkt davor, ne? Weil ich weiß noch, das war wirklich die Woche davor. Da haben wir noch überlegt, ob wir es absagen müssen, weil da so ein Schneesturm war. Und dann auf einmal stoppte das und es war, diese 5 Tage war strahlendes Wetter. Das hatte ich vorher so nicht erlebt in Island.
Ja, das war gut. Also das war auch, also ich glaube, dieser Monat war dann quasi so einer der schönsten, weil, also man hatte auch so selbst, also obwohl es alles Winter war, hatte man selbst im Winter noch diese krassen Kontraste, wie du gerade sagst, ne? Morgens Schneesturm, abends Nordlichter bei strahlendem freiem Himmel. Das war gut.
Was glaubst du denn, weshalb du die Nordlichter dann da gar nicht so gesehen hast? War es das Wetter, also dass es immer zu bedeckt war, oder war die Aktivität nicht besonders hoch?
Ich glaube, bei mir lag es daran, dass ich eben in Reykjavik war. Also
Ah,
ich
okay.
habe natürlich immer diesen Forecast beobachtet und die waren auch sehr aktiv in der Zeit, wo ich da war. Aber wenn du in Reykjavik in der Stadt bist, dann musst du extreme Aktivität haben, damit du sie wirklich sehen kannst.
Ja, das stimmt. Na, dann habe ich ja vielleicht noch Chancen in 3 Wochen. 4 Wochen. Genau, 4 Wochen.
Und seid ihr dann auch eher wieder im Umland oder?
Also, das ist für mich zweigeteilt, der Trip. Den ersten Teil fahre ich mit Janett vom Teilzeitreisender. Vom Teilzeitreisenden. Also Teilzeitreisender. Sie macht einen Stopover. Und fliegt dann weiter in die USA. Deswegen, und das ist ihre erste Reise, deswegen machen wir in 4, 5 Tagen, sind das, glaube ich, einmal quasi so den Golden Circle und dann natürlich noch die Eislagune, damit sie das mal so sieht. Das heißt, da sind wir ziemlich hektisch unterwegs, aber ich bin gespannt, was ich ihr da alles so zeigen kann. Da haben wir dann, also ich habe extra was gebucht, tatsächlich. Direkt in der Nähe von Jökulsárlon, damit wir vielleicht dort die Nordlichter sehen können. Da bin ich mal sehr gespannt. Anschließend kommt der Mann und wir fahren auf die Westfjorde. Da freue ich mich schon tierisch drauf.
Ah, sehr gut.
Ja, das erste Mal Westfjorde. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Warst du mal da?
Ich bin dran vorbeigefahren, wie die meisten.
Genau. Ja, es ist auch schwierig, das unterzubringen, weil man einfach dafür, glaube ich, einen extra Trip machen muss. Es dauert einfach, die Wege sind doch schon erstaunlich lang. Dann weiß man nicht genau, wie sind sie, wie ist das Wetter und so. Also wir sind jetzt auch extra sehr, sehr langsam natürlich unterwegs. Also muss in einem Rutsch klappen und zurück mehr oder weniger. Und vor Ort haben wir dann aber nur sehr kleine Einheiten, weil wir eben natürlich überhaupt nicht wissen, wie das Wetter wird.
Ja, also es ist auch immer so ein bisschen das, was ich was ich ganz gerne empfehle. Also ich fände es sehr schade, wenn Leute die Westfjorde so als Tagestrip machen. Ich glaube, das wird der Sache dann nicht gerecht. Und
Ja, das
gerade
stimmt.
bei den Tourenvorschlägen, die ich im Blog habe, sage ich dann lieber, quasi fahrt entweder in die Westfjorde und nehmt euch da 2, 3 Tage und lasst dann dafür irgendwas anderes aus. Oder lasst die Westfjorde aus und kommt dafür wieder zurück. Denn das macht für mich Sinn.
Wobei, bist du nicht derjenige, der auch gesagt hat, man kann im Sommer in einer Woche die komplette Ringtour fahren?
Genau, das bin ich und da stehe ich auch zu.
Echt? Boah,
Ja, absolut.
ich hab das zufällig gelesen. Ich habe irgendwas habe ich selber gesucht, glaube ich, bin mal wieder auf deinem Blog gelandet und dachte, what? Wir hatten, glaube ich, 12 Tage und das fand ich schon stressig. Ich bin aber auch wirklich eine sehr, also. Ich reise wirklich lieber sehr langsam. Und da musste ich jetzt Kompromisse machen. Also ich wäre bei diesen 12 Tagen, doch es waren 12, glaube ich, nur im Süden geblieben. Und die anderen haben gesagt, das ist ihnen zu langweilig und dann komplette Ringtour. Und mir war das zu viel im Auto sitzen. Also ich laufe halt lieber und ich brauche, um das Land aufzusaugen, brauche ich mehr Zeit und so. Deswegen liebäugle ich da wirklich mit nächstes Jahr im Sommer zu fahren. Und das wäre so ein Ding, wo wir wirklich nur von Zeltplatz zu Zeltplatz und dann viel an einem Ort sind und einfach rumlaufen und so. Sowas ist dann, glaube ich, eher meins.
Also ich muss da halt dazu sagen, ich unterscheide da immer so ein bisschen zwischen Urlaub und Reisen. Und ich reise gerne langsam. Das versuche ich dann immer so zu gestalten, dass ich in dem Land, wo ich dann reise, mir einen Job suche und dort halt auch wirklich eintauchen kann in den Alltag und in das lokale Leben quasi. Und das, da ist Slow Travel dann auch wirklich ein wichtiges Thema für mich. Bei Urlauben bin ich tatsächlich gerne sehr schnell. Und
Hm,
mein
das
erster
stimmt.
Island-Trip war ein klassischer Urlaub. Also da war ich quasi noch Angestellter. Und dann hat man eben genau ja, 7 Tage waren es bei mir. Und bei sowas versuche ich dann immer möglichst viel zu entdecken in der Zeit, um zu wissen, will ich nochmal zurückkommen, um langsam zu reisen? Oder war es das vielleicht für mich, dass ich sage, okay, ich habe jetzt vieles gesehen, aber das ist auch quasi genug. Und
Das
klar, also bei Island
nachvollziehbar. Ja, okay.
war das nicht so genau.
Ja, stimmt. Das kann ich in der Tat nachvollziehen. Das geht mir wahrscheinlich ähnlich. Jetzt habe ich schon relativ lang keinen Urlaub mehr gemacht. Also,
Genau, also
ja.
das ist bei mir auch so ein Stück weit vorbei. Also ja, ich habe jetzt lange keine Urlaube mehr gemacht und ich weiß auch nicht, ob ich in der Art und Weise nochmal welche machen werde. Also in 7 Tagen um die Insel drumherum geht, aber ist, glaube ich, wie du schon sagst, das ist nicht jedermanns Sache. Und von daher muss man das für sich selber quasi dann entscheiden. Es ist schon stramm. Also es sind halt 1400 Kilometer. Und man fährt ja nicht 200 jeden Tag, sondern dann hat man teilweise mal Tage, wo man 400, 500 fahren muss. Und das ist schon anstrengend, ja.
Ja, vor allen Dingen war ich war hinterher echt geschockt. Stimmt, es war aber auch so der, ich überlege gerade, ich würde sagen, es war so der erste super klassische Roadtrip, den ich überhaupt gemacht habe. Also wirklich so einmal rumfahren. Ich glaube, sonst hatte ich immer eher sowas, wo man dann so auch am Ort bleibt und dann so vielleicht Ausflüge macht oder so. Jedenfalls stand hinterher, ich weiß es nicht mehr, ich habe es im Blog geschrieben, da standen so viele Kilometer auf dem Tacho, und zwar, es waren nicht nur doppelt so viele, ich weiß, es waren mehr als doppelt so viele, wo ich erst gerafft habe, okay, das muss man einfach mit einkalkulieren, wenn man schon dann auch an diesen Endpunkten vom Tag was sehen möchte, also wie einer Lagune oder so, dann fährt man eben hin und her. Also wir sind zum Beispiel bei der Lagune, da sind wir nach Höfen gefahren. Höfen heißt es, glaube ich, ne? Und dann sind wir am nächsten Tag zur Lagune gefahren, das heißt wieder zurück und wieder nach Höfen und dann weitergefahren. Allein das macht dann eben keine Ahnung, wie viel Kilometer aus. Und wenn man das natürlich überall so macht, immer dieses Hin und Zurück und vielleicht dann noch ein Abstecher und so, da kommt eben noch mal wahnsinnig viel dazu. Und dann kann man sich das natürlich, ich glaube, es waren irgendwie 2500 Kilometer oder so, die dann auf dem Tacho standen. Naja, das ist natürlich auch schon eine ziemliche Hausnummer, vor allen Dingen, wenn man dann noch was sehen will dabei.
Ja, definitiv. Also ich glaube, ich habe irgendwie dazu gesagt, dass wenn man 2 Wochen hat, dass halt eine Umrundung dann absolut Sinn macht. Ah
Genau.
genau, nee, das hatte ich bei, also Ute von Brave Bird hatte, da habe ich ein Interview gemacht und sie fragte halt, was macht man in einer Woche und was macht man in zwei? Und da habe ich dann gesagt, ganz klar, in 2 Wochen sollte man fast schon eine Rundreise machen.
Ja, finde ich auch.
Weil, also 2 Wochen in Reykjavik zu verbringen, geht, aber dann verpasst man, finde ich, ein bisschen was.
Ja, man könnte natürlich sicherlich auch ein paar Tage Reykjavik und dann ganz in Ruhe auf die Westfjorde, aber Mai, Also ich habe das in Grönland so gemacht, da habe ich tatsächlich mich verschätzt. Da hatte ich 2 Wochen an zwei verschiedenen Orten. Stellte sich vor Ort raus, ich kann mir keine Touren leisten, weil irgendwie keine anderen Touris da sind und ich alleine kein Boot bezahlen kann. Und auch viele Leute gar nicht eingerichtet sind auf Individualtouristen. Und dann habe ich da in Ilulissat geht's noch, und dann in Sisimiut habe ich dann da eine Woche gehangen und dachte irgendwann so, ja, jetzt ist auch irgendwie gut, ne? Jetzt könnte ich auch mal wieder nach Hause, weil so richtig viel machen, außer so ein bisschen rumlaufen, kann ich nicht. Ja, war in der Tat dann zu lang. Also ich würde auch sagen, in 2 Wochen auf jeden Fall die Ringstraße, weil die ist ja auch toll. Gerade dieser Unterschied vom Süden zum Norden und so, das mal mitzubekommen. Und ich fand auch, also der Norden und so Nordwesten, der hat es mir da echt angetan. Ich glaube, das war vor allen Dingen auch diese Unterkunft, die so genial war. Diese Holzhütten und dann mit Blick auf den Strand mit den Seehunden und so direkt vom Küchenfenster aus. Das war einfach schon richtig geil.
Ich wollte gerade fragen, und da kannst du quasi, glaube ich, verschiedene Antworten sofort zusammenfassen. Also, was ist so deine Lieblingsregion und wo hast du die Nordlichter denn dann zum ersten Mal gesehen und in welchem Setting? Das war ja, glaube ich, alles dann an einem Ort, richtig?
Was war alles an einem Ort? Du meinst mit den Nordlichtern jetzt, oder?
Genau, und das ist dann ja, würde ich jetzt einfach mal tippen, auch wahrscheinlich deine Lieblingsregion von Island geworden.
Nö, nö, das nicht.
Okay,
Wir haben
spannend.
tatsächlich, also nachdem wir beim ersten Mal, da hatten wir totales Glück, da habe ich Maya kennengelernt. Maya lebt da, also ist eine Deutsche und die lebt da schon, glaube ich, ziemlich lange und hat da 2 Hüttchen. Und die sind so 1,5 Stunden vom Flughafen weg und 1 Stunde von Reykjavik etwa. Das heißt, ziemlich perfekt gelegen im Golden Circle, im Nix. Also, da ist jetzt in der Tat wirklich gar nichts drum rum. Wenn man aus diesem winzigen Hüttchen raustritt, wo man immerhin zu viert wunderbar pennen kann, also das war echt super perfekt, dann ist da jetzt nichts Spannendes, was man fotografieren kann. Aber das Coole ist, dass man eben in so einem Hütchen sitzen kann und dann rausgucken kann und auf die Nordlichter warten kann. Wir haben jedenfalls zufällig diese Hütte gemietet für unser erstes Mal Island und haben dann beim zweiten Mal, als wir zu dieser Sonnenfinsternis wollten, haben wir gesagt, wir nehmen einfach diese Hütte für 5 Tage und machen von da aus dann Golden Circle Erkundungen. Da hatten wir dann wieder Kiddies dabei. Nee, da waren wir sogar zu fünft. Genau, da waren wir zu fünft. Also die Kiddies vom Mann waren dabei und die kannten eben Island noch nicht. Ja, und da haben wir dann die Nordlichter gesehen. Das heißt aber, die Gegend ist jetzt ein bisschen unspektakulär. Also den Norden von Island finde ich schon irgendwie schöner. Also dann, ja, da liegt eben auch mehr Schnee, wenn man da hinfährt. Dann sind natürlich weniger Leute da. Die Landschaft ist eine andere. Also ich mag den Norden jetzt lieber. Also ja, wahrscheinlich hat es auch mit vielen Touristen zu tun oder dass viel beschrieben wurde über den Süden. Das mag sein. Also ich will jetzt den Golden Circle auf keinen Fall schlecht machen. Also wenn man, keine Ahnung, so ein Stopover Island macht, dann ist der Golden Circle perfekt. Also der Süden eben. Wir reden immer so ein bisschen nerdig, ne? Wer sich mit Island noch nicht beschäftigt hat, weiß jetzt gar nicht, wovon wir reden, glaube ich. Also der Süden mit dem Golden Circle. Aber für die Nordlichter war es eben sehr praktisch. Und es waren übrigens bisher die einzigen Nordlichter in meinem Leben, weil ich, also die Antarktis ist halt zu hell. Und ja, in Island war ich nur einmal bisher im Winter. Und die anderen Male, die ich irgendwie im Norden war, hatte ich Pech mit den Nordlichtern. Also auch in Norwegen und so, sehr schade. Deswegen baue ich
Das
auch im Oktober. Ich hoffe, da sehe ich noch welche.
stimmt, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. In der Antarktis wäre es dann aber auch nicht die Aurora Borealis, sondern
Aurora
die andere, richtig?
Australis, genau. Ja,
Genau.
aber das kann man vergessen. Also da muss man schon eher eine Forschungsreise machen. Also man fährt mit Touristenschiffen in der Regel auf die antarktische Halbinsel, wenn man sich das mal auf dem Globus oder so anguckt. Ich weiß gar nicht, ob man bei Google Earth die Erde so stark drehen kann, dass man das wirklich kapiert. Der ist mal wirklich am super äußersten Zipfel, da gibt es das noch nicht. Und dann müsste man ja auch im Winter da sein. Da gibt es natürlich dann aber sowieso keine Touristenschiffe. Also das heißt, Aurora Australis sieht man eher, wenn man irgendwie als Forschungsreisender ein Jahr in der Antarktis ist. Was auch sehr
Ach,
spannend
verrückt.
wäre,
Ja.
by the way.
Ja. Ja. Genau, du hast jetzt gerade noch erzählt, dass ihr mit der Familie quasi da wart, also mit Kindern. Da Das ist für mich jetzt ein ganz dankbares Thema, weil ich damit nicht dienen kann, meinen Lesern. Aber ich werde immer öfter gefragt, wie ist es mit Kindern nach Island zu reisen?
Ja, ich muss jetzt das ein bisschen korrigieren. Die Kinder, das waren die beiden Älteren und die waren zu dem Zeitpunkt, jetzt muss ich kurz rechnen, da waren die schon, glaube ich, 17 und 19 oder 16 und 18, irgendwie so. Ne? Also Kinder kann man das jetzt nicht mehr so nennen. Und dann war noch eine Freundin der Mädchen dabei. Mit kleinen Kindern kann ich da jetzt nicht so dienen. Also wir haben ja ansonsten noch kleinere Kinder hier und da machen wir jetzt tatsächlich eher klassische Deutschland-Familienurlaube im Ferienhaus und so, weil das einfach entspannter ist und weil man mit Kindern eben nicht so viel rumfahren kann. Bei den größeren Mädels war es natürlich jetzt was anderes. Das ist so ein bisschen, als würde man mit Gleichaltrigen fahren. Also deswegen kann ich jetzt mit der Erfahrung nicht so ganz dienen. Also ich würde sicherlich mit kleineren Kindern keine Rundreise machen. Das finde ich persönlich Quatsch, so lange mit Kindern im Auto zu sitzen. Ich glaube, da langweilen die sich und das ist jetzt nicht besonders spannend für die. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass Island ziemlich cool ist, weil ich glaube, die Isländer sind ziemlich kinderfreundlich und jetzt einfach so hinfahren und den Golden Circle besuchen, eben wie wir das gemacht haben, im Hütchen bleiben und dann immer so Tagesausflüge und dann riesige Wasserfälle und so, das ist ja irgendwie schon so ein bisschen Märchenwunderland, ne?
Ja, absolut. Also, und ich glaube, dass das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp, denn ich habe mit einer Fotografin hier aus Berlin mal ganz kurz darüber gesprochen und die war mit, ich glaube, der Sohn ist so 4, 5 Jahre alt ungefähr und sie sagte auch, es war wirklich anstrengend. Die haben so eine Halbrundreise gemacht, also sind quasi so im Halbkreis von Reykjavik aus um die Insel, also immer bis zur Hälfte und dann wieder zurück und sie sagt, es war ein ganz toller Urlaub, aber es war wirklich anstrengend. Und ja, also wie ich eben schon gesagt habe, ich kann da natürlich, kann das auch gar nicht so nachvollziehen, weil ich eben keine Kinder habe. Ich stelle mir jetzt auch so vor, dass das alles ganz spannend ist, aber wenn das so spannend ist, dann sind Kids wahrscheinlich auch schnell müde und dann, ja, so ungefähr stelle ich mir das dann vor.
Also, da ich jetzt auch keine Mutter bin und da immer ein bisschen mehr Abstand zu habe, kann ich das nur vorsichtig formulieren, aber ich würde immer sagen, also mit Kindern habe ich den Eindruck, darf man sich eben nur so ein Fünftel vornehmen von dem, was man sonst machen würde, weil immer irgendwas ist. Also ein Kind hat Hunger und da kann man eben nicht wie zu einem Erwachsenen sagen, du musst jetzt aber noch 3 Stunden bis zum Abendessen warten oder muss sonst irgendwas oder muss eben schlafen oder braucht einfach Zeit und so. Und deswegen würde ich den Radius auch immer viel, viel kleiner sehen. Also ja. Aber wie
Ja, ich
gesagt,
glaube, das ist ein
ansonsten
guter
kann ich
Tipp.
mir das sehr gut vorstellen, dass das eben schon gut funktioniert, zumal ich finde, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon angesprochen hatten. Island ist ja wirklich sehr teuer, gerade jetzt auch noch teurer geworden. Was aber, finde ich, wunderbar geht, sind immer noch so irgendwelche Hütten, Ferienwohnungen oder Airbnbs oder sowas. Und wenn man dann zu mehreren ist, sprich auch Familie, dann wird es gar nicht mehr so teuer. Also ich mache es jetzt auch wieder. Ich habe über hauptsächlich Airbnb und auch Booking gebucht, aber eben Unterkünfte, die so von privat eher angeboten werden oder so im kleinen Rahmen oder sowas. Ist erstens der Vorteil, dass man nicht die großen Hotelketten unterstützt. Und zweitens fand ich es dann in der Tat jetzt nicht mehr so viel teurer, als wenn ich das hier in Deutschland machen würde. Also, und da kommt es dann einer Familie sicherlich auch zugute.
Finde ich spannend, dass du das gerade sagst mit quasi den Privatunterkünften, Schrägstrich Airbnb und dann die großen Hotelketten nicht zu unterstützen. Das ist was, was mir im Internet sehr häufig begegnet, diese große Kritik an Airbnb, weil eben in Reykjavik dadurch der Wohnraum knapp wird und so weiter. Und ich sehe mich dann immer wieder auf der anderen Seite, in Anführungsstrichen, weil ich ein sehr großer Freund von Airbnb bin,
Ja, ich
aus genau diesem Grund, ne? Dieses dass eben auch die Privatleute in Island von diesem Tourismusboom dadurch profitieren können. Und Also ich sehe beide Seiten und bin aber so ein bisschen bin ich hin und her gerissen, aber vom Prinzip her bin ich sehr auf Seiten dieses nicht Airbnb, also das Unternehmen ist da für mich, ne, es ist eins von vielen, aber dieses Setting, dass Privatleute eben auch am Tourismus mitverdienen können, finde ich einfach sehr gut.
Kann ich dir
Siehst du das
absolut
ähnlich?
nur zustimmen, ja, ganz genau. Also ich sehe die Kritik ja auch. Ich habe auch neulich wieder mit jemandem drüber diskutiert. Und natürlich, also wenn wir jetzt Berlin nehmen, da ist das Thema ja auch aktuell total heiß. Natürlich ist das blöde, wenn Leute sich jetzt zum Beispiel extra mehrere Wohnungen anmieten und die dann per Airbnb, das muss man natürlich zusehen, dass man das unterbindet. Deswegen finde ich diese Regelung, die hier in Berlin ist, eigentlich ziemlich großartig. Die ist eben, eine ganze Wohnung darfst du hier nicht vermieten, aber ich zum Beispiel, also ich wohne ja viel beim Mann, ich möchte aber meine Wohnung nicht aufgeben, weil ich weiß, wenn ich diese Wohnung aufgebe, dann kann ich mir nie wieder eine Wohnung in Berlin leisten, weil die so teuer geworden sind. Ich darf aber ein Zimmer vermieten. Mache ich derzeit noch nicht, aber überlege, ob ich das eben mache, weil ich so die Wohnung dann halten kann und dann ist eben immer mal wieder jemand drin und so. Und das finde ich doch eine faire Sache, weil dann habe ich, das ist eben meine Wohnung und die möchte ich auch behalten. Und damit mache ich dann aber auch nicht die Mieten kaputt, weil das bleibt ja weiterhin meine Wohnung. Also ich würde sie ja auch so nicht aufgeben eben. Und damit mache ich auch keinen Wohnraum kaputt. Also insofern ja, und ich mag tatsächlich auch nicht in Hotels irgendwelche Großanbieter unterstützen, sondern möchte eben das tatsächlich auch bei Einzelleuten lassen. Also ich weiß nicht, wie es in Island ist. Ich habe bisher immer das Gefühl gehabt, Airbnb, das sind dann tatsächlich auch wirklich einzelne Leute, die das vermieten und jetzt keine Leute, die sich drei Sachen da anmieten und sich damit dicke machen wollen.
Also, ich habe in Reykjavik mal bei Johann hieß der übernachtet. Eins der schönsten Airbnbs, wo ich bisher war, weil es also sehr, sehr zweckmäßig war, was ich ganz gerne mag. Also schön und zweckmäßig. Und bei ihm ist es tatsächlich so, dass er, oh, ich glaube, mittlerweile 7 oder 8 Zimmer insgesamt bei Airbnb vermietet.
Oh, okay.
Und er lebt davon. Also wir haben da jetzt nicht so im Detail drüber gesprochen, aber ich denke mal, er muss nicht mehr irgendwas anderes machen. Davon kann er mit Sicherheit sehr gut leben. Und selbst das finde ich noch nicht mal per se schlimm, ne? Denn dann ist er im Grunde nichts anderes als ein kleiner Hotelier. Und man würde ja jetzt einem Hotelier auch nicht vorwerfen, du baust ein Hotel und vermietest die Zimmer und lebst dann
Naja,
davon.
allerdings dürfte er nicht die entsprechenden Steuern zahlen und er macht ja in der Tat dann den Wohnraum für die Isländer, also er reduziert den Wohnraum, den möglichen.
Genau, also das ist natürlich der Punkt. Das mit den Steuern ist aber, finde ich, dann ein anderes Thema. Denn ob er die zahlt oder nicht, und da kann man sich, glaube ich, auch vorzüglich drüber streiten, ob die Hoteliers alle Steuern zahlen, die sie müssen. Ne? Also das haben die Banker ja auch damals nicht
Ja, das
getan.
stimmt.
Es würde mich nicht wundern, wenn ein oder zwei Tourismusanbieter auch ne, bei den Panama Papers dabei gewesen wären, zum Beispiel.
Ja.
Aber das mit dem Wohnraum ist da natürlich vollkommen gegeben. Also er hat zum Beispiel eine komplette große Wohnung, wo zum Beispiel eine Familie ganz toll drin wohnen könnte, die natürlich dann dem Wohnungsmarkt nicht mehr zur Verfügung steht. Und das, genau, das ist natürlich ein Problem.
Ja, also ich habe es jetzt von anderen auch nicht jetzt live gehört. Ich habe jetzt nur gerade die Mädels von Like a Ride da im Kopf, die neulich mal in einem Post darüber geschrieben hatten, dass sie sich kaum eine Wohnung da leisten können. Jetzt weiß ich natürlich nicht, in welchem Rahmen die sich bewegen, ne? Aber es klang so ein bisschen tatsächlich, dass es halt auch für Isländer sehr, sehr teuer geworden ist, in Reykjavik zu wohnen. Tja, das ist natürlich dann in der Tat ein Problem. Aber ja, ich kann dir da auch nur eben zustimmen. Das ist sicherlich diskussionswürdig, aber grundsätzlich bin ich da eben auch ein Fan von. Also zumal es ist wirklich, ich habe in Norwegen wieder so eine schöne Erfahrung gemacht. Ich bin da von den Sami gekommen, hatte eine nicht so tolle Reise. Das war so ein bisschen schwierig. Und dann habe ich zum Abschluss eine Nacht in diesem Ort verbracht. Oh Gott, dessen Namen ich gerade vergessen habe. wirklich in Nordnorwegen. Also viel nördlicher geht es irgendwie kaum. Und das war eine tolle, schlichte Wohnung von einem Typen, der, glaube ich, einfach alleine war und eben so ab und zu so ein Zimmer unten vermietet hat, wo man über den Fjord gucken konnte, ganz klasse. Und dann haben wir gemeinsam zu Abend gegessen und dann konnte ich mit ihm das nochmal besprechen, so meine Erlebnisse da mit den Sami. Und er als Norweger konnte dann da auch irgendwie so ein bisschen die Schwierigkeiten nochmal erzählen, die es so gibt und so. Das war extrem hilfreich, um mit dieser Reise irgendwie gut abzuschließen. Und da habe ich wieder gedacht, boah, Airbnb ist einfach geil. Also, das hat mir echt extrem viel gebracht.
Ja, also ich habe auch ganz viele Leute beim Reisen mit Airbnb so kennengelernt und das genau ist für mich auch ein großer Aspekt. Denn man kommt einfach nochmal ganz anders mit den Locals in Kontakt, als man das jetzt in einem Hotel ja, erleben würde.
Ja, das stimmt. Mit Couchsurfing natürlich auch. Also nicht, dass hier jemand denkt, wir machen gerade hier ohne Ende Werbung für Airbnb, fällt mir gerade auf. Gibt ja auch noch andere Wege. Couchsurfing habe
Genau,
ich
also
übrigens noch nicht gemacht.
das ist auch, was ich eben meinte, ne? Also das ist halt ein Unternehmen von vielen. Es gibt ja auch Homestays zum Beispiel, was mittlerweile ganz beliebt ist, und Farmstays und so weiter. Gut, das ist dann nicht mehr so ganz das quasi Sharing-Prinzip, aber also was ich sagen will, es gibt außerhalb der klassischen Hotels einfach so viele Optionen und die können so spannend sein. Genau, da muss ich vielleicht mal einen Artikel zuschreiben.
Na, interessant finde ich auch, dass die ja so ineinander reinfließen mittlerweile. Sprich, da sind ja auch Angebote bei Booking wiederum von den anderen Plattformen. Und dann weißt du mittlerweile gar nicht mehr so genau, also es ist so ein bisschen fließend. Du weißt nicht mehr, hast du da jetzt einen Hotelier oder einen ganzen Privatvermieter, der nur ein Zimmer hat oder jemand, der so mehrere Häuschen hat oder so, ist vielleicht auch nicht schlecht. Das Einzige ist natürlich, dass es steuerlich alles irgendwie geregelt werden muss, damit sich nicht irgendjemand total fett macht und eben irgendwelche Märkte kaputt macht. Aber so grundsätzlich finde ich das interessant, diese ganze Entwicklung.
Unbedingt. Also ja, also wie gesagt, ist ein ganz spannendes Thema und hat natürlich auch ganz bizarre Formen angenommen. Also es gibt ja jetzt irgendwie Autos, die man dann quasi als Unterkunft mieten kann. Also dann kann man irgendwo so ein Jeep mieten und da eine Nacht drin verbringen für 150 € oder so. Das ist natürlich, das geht halt gar nicht. Also ja.
Ja, das stimmt. Der Mann hatte total, also wir haben in Island irgendwann diese kleinen Autos gesehen. Kennst du die? Ich habe jetzt den Anbieter vergessen. Das sind so ziemlich winzige Kastenwagen, wo man dann tatsächlich drin pennen kann. Also die sind irgendwie total süß und er mag sowas. Er war dann begeistert und wollte das machen. Das war aber so gerade die Zeit, wo es so tierisch boomte mit dem Tourismus und dann sehr schnell die Isländer auch gesagt haben, das nervt uns, die Leute stellen jetzt ihre Autos einfach irgendwo hin, um Geld zu sparen für die Unterkünfte und pennen dann irgendwo und naja, pinkeln dann in die Gegend und so. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, ich habe da keine Lust drauf, wenn die Isländer gerade da so negativ eingestellt sind, ja auch mit einem Hintergrund, den man so verstehen kann, gibt halt noch nicht überall Klos und so, dann ist es schwierig. Gut, jetzt ist es eh verboten, du darfst nur noch auf dem Campingplatz im Auto übernachten. Aber diese Anbieter sind leider auch irgendwie, da gibt es noch andere Probleme, die haben da mit Drogen vertickert oder irgendwie sowas. Also war wohl ein bisschen schwierig. Aber an sich sind diese Dinger natürlich ganz niedlich. Aber da muss man immer gucken, irgendwie, was dann so draus wird, ja. Und besonders günstig waren die übrigens auch gar nicht, in der Tat.
Schönes Stichwort. Also du sagtest ja jetzt eben auch, dass du da quasi bei der Unterkunft dann auf dem Weg so ein bisschen gespart hast. Was ist dein Nummer 1 Spartipp? Also wo und wie kann man am besten beim teuren Island noch eine Mark sparen?
Also auf jeden Fall, indem man eine Unterkunft hat, wo man selber Essen kocht. Also ich fand dieses, ich glaube, wir haben uns jedes Mal einen Hamburger gegönnt, wenn wir da waren, in der Hamburgerer Fabriken oder wie das ausgesprochen wird. Sehr lecker, unfassbar teuer. Dann kann man zwar an der Tanke ja essen, aber also das hing mir echt zum Hals raus, weil da gibt es diese Billigburger und Fritten oder ich weiß irgendwie, also jedenfalls nichts Abwechslungsreiches. Und wenn man dann interessant essen gehen will, also das ist überhaupt nicht in meinem Budget. Deswegen, also schon alleine deswegen Ferienhäuser oder Airbnb oder irgendwie, also jedenfalls so Einzelunterkünfte, wo man dann eben auch eine Küche hat zum selber kochen. Das zweite, wenn es irgendwie geht, würde ich sagen, mit mehreren Leuten fahren. Denn der Mietwagen ist ja, also wenn man jetzt, gerade wenn man so ein 4x4 haben will, weil man vielleicht ein bisschen Offroad oder auf den F-Straßen fahren will, ja, dann muss man sich den teilen. Also ich glaube, den günstigsten, den ich mal bekommen habe, das waren so 60, 65 € pro Tag. Da passen dann auch nur zwei rein. Ansonsten muss man irgendwas so um die 80 € schon rechnen pro Tag. Und das alleine für einen Mietwagen ausgeben, ist ja einfach schon ziemlich heftig. Und da würde ich sagen, also zu zweit oder eben sogar zu viert reisen. Bisher hat es mir eben auch Spaß gemacht. Diesmal eben nur zu zweit. Ja, mal gucken. Das wäre der Posten. Und das sind, glaube ich, auch schon die beiden größten Posten. Das mit dem Übernachten haben wir ja eh gesagt. Ja, das wären so meine Tipps.
Genau, ja, das kann ich so unterschreiben. Also 60 € pro Tag für so einen Allrad-Mietwagen ist tatsächlich dann schon ziemlich Schnäppchen mittlerweile.
Ist es ja, habe ich jetzt zweimal bekommen. Also haben wir nämlich jetzt, wenn wir fahren, ich habe ja zwei Wägen, dann ist es jedes Mal der gleiche. Habe jetzt natürlich den Namen vergessen, ich und Autos. Da hat der Mann sich drum gekümmert. Aber es ist eben kleiner, da kann man nur zu zweit fahren. Aber sind eben alle Versicherungen mit drin und Allrad und so, das ist dann perfekt dafür. Also man muss ja auch, ich habe das wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Viele haben mich im Blog schon darauf hingewiesen, man muss ja nicht unbedingt Allrad nehmen, wenn man jetzt nicht total Offroad fahren will. Das mag sein, aber wenn ich in Island bin und dann auch im Oktober, ich habe keinen Bock auf Spirenzchen und auf Experimente und so. Da wird Allrad genommen und also das andere ist mir echt zu so heikel. Ach so, nicht sparen, allerdings bei den Versicherungen. Also man kann sicherlich sagen, ich mache die Ring Road im Sommer jetzt mit einem Nicht-Allradwagen, klar, aber tatsächlich auf keinen Fall bei Versicherungen sparen. Liest man überall und das ist auch so. In Island passieren die bescheuertsten Dinge. Was uns passiert ist, boah, und da geht mir heute noch die Muffe, damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet. Da hatten wir. Ich hatte nicht aufgepasst. Wir hatten beim zweiten Mal tatsächlich eine Selbstbeteiligung. Und dann waren wir auf irgendeiner Straße und da waren mal wieder so ein paar Islandpferde, die da rumstanden. Die fanden dann unser Auto so lustig und fingen dann an, dieses Auto abzulecken, wahrscheinlich, weil da irgendwie so Meersalz dran war oder so, haben wir uns gedacht. Und ich habe das so schön von hinten aus dem Auto gefilmt. Irgendwie vorne saßen gerade zwei andere. Ja, und dann stiegen wir an unserer Hütte aus und haben gesehen, ein riesen Kratzer vorne drin, weil dieses eine Pony da offenbar, muss man Pferd oder Pony sagen, keine Ahnung, mit den Zähnen da rangekommen war. Und das haben wir einfach nicht gerafft. Und auf dem Video war es dann drauf, das hat richtig reingebissen. Ja, und dann haben wir bei Abgabe halt so ein bisschen beiflach gehalten und die haben es gesehen und nichts gesagt. Also ich bin nicht so sicher, warum, ob die jetzt nett sein wollten oder ob es doch abgedeckt war, keine Ahnung. Aber jedenfalls, es passiert echt jeder blöde Scheiß in Island. Ich würde mich immer eher überversichern, was das Auto angeht.
Ja, unbedingt. Also kann ich 100% unterschreiben. Und man, also wie du schon sagst, da passieren Sachen, an die denkt man gar nicht. Das geht vom kleinen Steinschlag los und endet dann beim Schneesturm oder beim ja, quasi Eissturm, beim Blizzard. Autos, die tatsächlich von der Straße runtergeweht werden, wenn mal ein Sturm ist, weil es einfach, ne, wenn die Straße eisig ist und von der Seite kommt ein starker Wind, dann kann es halt sein, dass man da mal im Graben landet.
Ist dir das passiert?
Gott sei Dank nicht. Also es hätte uns ganz einfach passieren können, weil an diesem Tag, wo dieser große Sturm war, als wir da auf Snæfellsnes feststeckten, da wollten wir eigentlich zurück nach Reykjavik fahren und waren schon auf dem Weg und sind dann an einer Tankstelle nochmal gewesen, um zu tanken und Snacks zu holen. Und dann fragte die Dame hinterm Tresen, wo wir denn hin wollten. Und ich sagte Reykjavik und die guckte mich an, als hätte ich gerade irgendwas ganz Furchtbares gesagt. Und sie sagte, nee. Und zeigte nur auf den Fernseher, wo dann diese Sturmwarnung war.
Krass.
Und hätte sie uns das nicht gesagt, wären wir mitten in diesen Sturm rein. Und wir sind nachher, also so 5, 6 Stunden später, sind wir diese Strecke entlang gefahren. Und da lagen LKWs, also nicht neben der Straße, sondern ja, dutzende Meter im Inland quasi,
Nee, um Gottes
die
Willen
der Wind
nicht.
einfach dahin getrieben hatte.
Das ist ja heftig, gruselig.
Also, das ist wirklich auch das, das ist mit weitem Abstand die meistgestellte Frage für mich. Was für ein Auto soll ich mieten? Brauche ich unbedingt einen
Ja,
Allradwagen?
genau.
Und mir geht es da genau wie dir. Ich sag im Winter auf jeden Fall ja. Also, ich würde mich unheimlich schlecht fühlen, wenn ich da sagen würde, naja, musst du gucken und ne, hin und her. Wenn man im Dezember, Januar, Februar, März da ist, dann ist die Aussage eigentlich 99%ig ja. Nimm einen Allradwagen, denn alles andere ist einfach quasi Glücksspiel.
Also das empfinde ich genauso und ich war echt überrascht, dass neulich in dieser einen Gruppe, in der ich da bin, in der Facebook-Gruppe, Leute meinten, es ist ja völlig übertrieben im Oktober und so. Und ich dachte, naja, also in meiner Erfahrung nicht. Ja.
Das Schlimme ist dann immer so ein bisschen für mich, dass es natürlich so ist, dass man im Oktober Glück haben kann und hat
Klar.
dann 3 Wochen Sonnenschein. Aber ich will nicht nachher derjenige gewesen sein, der gesagt hat, nö, nö, brauchst kein Allrad. Und dann hat es geschneit und die Leute haben eine schlechte Zeit.
Ja,
Also.
genau. Genau so sehe
Und
ich
also
das.
das stimmt. Ich glaube, es wird sehr, sehr viel immer über das Sparpotenzial geredet. Also wie kann ich den günstigen Islandurlaub machen? Aber man sollte sich nicht unglücklich sparen.
Übrigens auch, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, sehe ich gerade. Also ich habe neulich ein Video gesehen von einem Campingplatz und es war im Sommer, also es war im Juli. Ne, man denkt so, also ich hatte ja auch so überlegt, Zelten hätte ich mal wirklich Lust drauf und so. Jetzt habe ich ein sehr gutes Zelt. Ich habe einen Hilleberg, also das ist schon eher am Ende der Gutskala. Ist auch windgeprüft und so. Da hätte ich jetzt überhaupt keine Bedenken, damit nach Island zu fahren, grundsätzlich. Aber das, was ich auf diesem Campingplatz gesehen habe, und man muss sich das ja vorstellen in Island, der Campingplatz heißt, du hast da irgend so eine freie Fläche. Und da ist ja auch nichts drumrum. Es gibt keine Bäume, es gibt keinen Schutz. Da ist vielleicht meine Hütte, da war eine Hütte. Und das war ein großer Campingplatz. Ich habe keine Ahnung, wo der war. Da waren bestimmt so 50 Zelte und die sind nacheinander weggeflogen. Und die Leute haben irgendwann ihre Zelte abgebaut und haben sich alle in diese super kleine Hütte da verkrümelt, die, glaube ich, einfach nur eine Klo- und Duschhütte war. Und haben dann da drin gehockt, weil es so übel aussah. Und da habe ich gedacht, okay, also Zelten werde ich nicht mehr ganz so leichtfertig Leuten empfehlen. Vielleicht sollte man dann schon so ein bisschen mal gezeltet haben und auch wissen, worauf man sich da im Notfall einlässt. Oder eben das Geld in der Tasche haben, um wirklich im Notfall echt weiterzufahren und sich ins nächste Hostel einzubuchen. Auch wenn ich, um das auch nochmal zu sagen, in diesem Urlaub und wenn möglich nie wieder in Island ins Hostel gehe, weil ich die so grottig finde. Warst du mal im Hostel in Island?
Zu Besuch quasi. Also ich habe eine Freundin dort besucht und habe dann so ein bisschen fürs Blog recherchiert. Ich bin generell selber einfach nicht so der Hostelreisende, weil ich mag so 6-Bettzimmer einfach zum Beispiel nicht oder auch 10-Bett oder wie viel auch immer. Und ich hatte aber das Gefühl, also ich war im Keks-Hostel und ich war im Lemur. Oder Chlemur, wie man das auch immer ausspricht, Hostel und im Loft Hostel. Das sind so die drei, die ich mir wirklich intensiv angeschaut habe und die sahen wirklich gut aus. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Ding mit Island. Man hat so ein bisschen, man kennt ja vielleicht Hostel dann aus anderen Ländern und man weiß ungefähr, was man dort bezahlt hat und dann sieht man die Preise in Island. Und denkt, okay, für den Preis muss das ja fast wie ein Hotel sein. Und das ist aber natürlich nicht der Fall. Und dann klaffen einfach Erwartung und Realität extrem auseinander.
Ja, das stimmt. Also was ich am schlimmsten wirklich fand in den Hostels, also beim ersten Mal waren wir relativ viel in Hostels, das waren wirklich die Betten. Also wir hatten auch, das war in Höfen, dieses Hostel, das werde ich nicht vergessen, das war dann schon eher in Richtung Grönland, abgefuckt, dreckig, eklig, ungemütlich, für einen ziemlich erstaunlich hohen Preis. Aber selbst in dem schönen, hier in Akureyri Backpacker Hostel oder so, das ist eigentlich wirklich cool. Schönste Kneipe des Ortes ist da unten drin und so, wirklich geil. Boah, aber die hatten da auch wieder diese Metallbetten, die quietschen ohne Ende mit Matratzen, die aussehen, als wären sie aus dem, also letzten Jahrhundert mindestens, also eben aus den 80ern oder so. Und so fühlt es sich auch an, auf denen zu schlafen. Also sprich, also dass dann nicht mal ansatzweise Matratzen da drin liegen, die irgendwie okay sind. Das finde ich dann schon echt heftig, zumal das Ding eben auch ziemlich teuer war. Und so ging es uns in jedem Hostel. Und deswegen habe ich gesagt, also Hostels in Island, wenn möglich, mache ich nicht mehr. Also außer ich finde eben keine andere Unterkunft. Aber ansonsten zahle ich einfach mehr. Also ja, da ist mir auch ein bisschen unklar. Also viele sagen eben, ja, Island ist halt teuer und so. Und dann denke ich, ja gut, aber so eine einigermaßen normale Matratze kann man ja vielleicht doch da reinlegen. Ich weiß nicht, woran es da hapert. Irgendjemand meinte mal, dass die Isländer selber auch gar nicht so viel Wert legen auf ihre Unterkünfte. Wie siehst du das? Also wie die selber wohnen? Also wohnen die auch so ein bisschen sehr einfach? Warst du da mal bei Leuten? Also ich war
Ja,
noch.
also ich war in den 3 Monaten, wo ich da gearbeitet habe, war ich natürlich regelmäßig dann bei Kollegen und ich war jetzt über Weihnachten letztes Jahr nochmal dort und da waren wir am Weihnachtsabend eben auch bei Freunden. Könnte ich jetzt so nicht unbedingt unterschreiben. Also ich glaube, im Vergleich zu dem, was ich hier aus Deutschland kenne, sind die Wohnungen da schon etwas einfacher eingerichtet und ja, ich glaube, es liegt aber auch einfach daran, dass es da ein bisschen schwieriger ist, was zu finden, ne? Also du hast, soweit ich weiß, gibt es in Island keinen IKEA, oder? Doch. Nee. Also in meiner Unterkunft, wenn ich mich recht erinnere, gab es irgendwie Sachen aus IKEA. Und ich fragte dann irgendwie, ach, habt ihr dann doch einen IKEA in Reykjavik? Und ich glaube, es gibt keinen.
Ich glaube auch, es gibt keinen. Ich meine, das auch gelesen zu haben und habe dann in der Tat mich auch gefragt, wo die eigentlich ihre Matratzen kaufen. Und wenn das natürlich so
Genau.
ist wie hier in den 80ern oder so, man hat eben seine 400-500 Mark für eine Matratze ausgegeben, dann ist das natürlich in der Tat schwierig, das stimmt. Ja. Ja, gut, okay. Dann muss man das
Genau,
vielleicht
und aber auch
zugute halten. In
so
irgendwelchen
generell die
Airbnbs hatte ich
Einrichtung.
das aber nicht. Also es war wirklich, die Hostels waren da einfach, die sind nochmal krass abgefallen zu den anderen Unterkünften.
Ja. Also so von den Wohnungen her ist es wirklich so, dass und also die Kollegen haben im Grunde ihre gesamte Wohnungseinrichtung, haben die aus Facebook-Gruppen sich zusammengekauft,
Ach,
wo
echt.
Leute irgendwie alte Sachen abgegeben haben. Also neue Möbel kaufen schien mir so, als sei das quasi finanziell nicht tragbar, wenn man ne, nicht sehr, sehr gut verdient. Und ja, das macht halt alles Sinn, wenn man sich überlegt, dass in Island ja sehr, sehr viele Dinge importiert werden,
Ja,
gerade
eben, klar.
Holzmöbel. Ja, wo sollen Holzmöbel herkommen in einem Land, das quasi keinen Wald hat?
Ja, also wobei natürlich in Deutschland auch wahnsinnig viel importiert wird. Also da ist es einfach die Masse, die nicht funktioniert, ne? Also wenn jetzt in Island 3 Millionen Menschen leben würden, dann würde sich wahrscheinlich auch eher ein Import also rechnen und dann gäbe es da auch mehr. Jetzt sind es eben nur 330.000. Da brauchen halt nicht so viele Leute irgendwelche Möbel und Matratzen. Interessant. Ja, da muss ich noch ein bisschen mehr hinter die Kulissen schauen. Ich hoffe, das gelingt mir dann auch ein bisschen.
Ja, und da finde ich es so, die Art und Weise, wie du reist, ist, glaube ich, ganz gut geeignet dafür. Also ne, eher bei Locals sein und ja, ein bisschen hinter die Kulissen schauen.
Ja, ich bin gespannt, ob die
Vielleicht zum.
Airbnbs dann auch wirklich die Locals sind dieses Mal.
Ja, ich denke schon. Also bisher hatte ich noch keine quasi institutionellen Airbnb-Betreiber.
Okay.
Vielleicht wollen wir zum Abschluss quasi noch die Frage beantworten, wenn man jetzt nach Island zum ersten Mal reist und natürlich oder höchstwahrscheinlich eine begrenzte Zeit dort verbringt, was muss man unbedingt gesehen haben? Und vielleicht noch wichtiger, worauf kann man getrost verzichten?
Ja, also ich weiß nicht, ob man das so ganz allgemein sagen kann, weil ja doch jeder andere Erwartungen hat. Ich glaube, das ist schon schwierig, auf die Eislagunen zu verzichten. Und die erste ist nun mal erst in Jökulsárlón. Das ist schon ein ganz schöner Weg von Reykjavik. Ich würde es schon so probieren, was wir ja jetzt auch machen, selbst bei einem Stopover da einmal hinzufahren, weil ich finde, das ist ja so das typische Klischeebild von Island und es ist da ja auch wirklich schön. Vik ist schön, Schwarzer Strand ist schön und dann die Eislagune irgendwie mit diesem Eis, was man vorher eigentlich, wenn man jetzt nicht im Winter fährt, kriegt man vorher eigentlich kein Eis oder Schnee zu sehen. Darauf würde ich persönlich nicht verzichten wollen. Ansonsten finde ich, muss man gar nichts genau machen. Also ich bin jetzt weder, also Wasserfälle sind spannend, aber ich bin jetzt nicht so ein Fan, dass ich jetzt noch den 10. Wasserfall mir angucken muss. Da gibt es ja Leute, die hoppeln wirklich jeden Wasserfall ab. Also bei mir wird so der 5. irgendwann langweilig. Und die blaue Lagune, wenn man das unbedingt gesehen haben will, klar, kann man da reingehen. Also ich werde wieder das Geld nicht dafür ausgeben, obwohl wir sogar diesmal noch einen Tag in der Nähe vom Flughafen verbringen, weil es mir zu teuer ist. Und dann kann man da auch einfach hinfahren und sich das von außen angucken, weil da gibt es ja auch außen diese Becken. Das sieht auch toll aus, dieses Wasser. Da habe ich auch ein hübsches Foto gemacht. Da kriegt man einen Eindruck und dann lieber in irgendwelche Gratis-Hotpots oder günstigeren oder so. Und ich würde sagen, das Wichtigste in Island ist, sich treiben lassen. Also Zeit, selbst wenn es wenig Zeit ist, die Zeit mitbringen, zu sagen, wir fahren jetzt ein kleines Stück und wir halten einfach an jeder Ecke, an der wir Bock haben und steigen aus und lassen uns diesen isländischen Wind um die Nase wehen und gucken in die weite Landschaft oder eben aufs Meer oder so. Das finde ich ist so das Wichtigste, dass man auch dieses Island-Feeling irgendwie mitkriegt.
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich sehr herzlich. Es war ein schönes Gespräch
Ja, fand
und
ich auch.
dann wünsche ich dir viel Spaß auf der nächsten Islandreise.
Vielen Dank. Tschüss.
Gut, bis dann. Ciao.